Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sehr schön. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, hier auf der Leipziger Buchmesse 2018 im Forum Politik und Medienbildung. Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie sich mit uns jetzt die nächste halbe bis dreiviertel Stunde über Politik und politische Bildung im ländlichen Raum unterhalten wollen, würde ich Sie sehr gerne einladen, sich zu uns zu setzen. Hier ist noch Platz. Es ist recht übersichtlich. Genau, wir starten so in 1-2 Minuten. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie Lust haben, mit uns zu diskutieren und ein bisschen mit uns ins Gespräch zu kommen über politische Bildung und Politik im ländlichen Raum. Bis gleich.
Da ist jetzt schon genau 12. Da warten wir noch ein paar Minuten, ne?
Es ist bestimmt schon 12.
Jetzt ist genau 12. Da können wir ja noch 2 Minuten, 3 Minuten warten, oder?
Genau.
Sehr gut. Bist du, wie hast du das jetzt gemacht eigentlich, dass du jetzt so wirklich, das hast du alle ab beim Eingang quasi, bist du an allen vorbeigerannt? Ernsthaft?
Da musste ich ja. Was soll ich machen?
Lasst mich durch. Ich habe eine Podiumsdiskussion.
Genau.
Das hätte ich auch erzählt. Du musst unbedingt noch zu Schwabel halten. Ja. Ungefähr. Ich war nie schon, da bin ich gerade erst da gewesen.
Okay.
Ich schwere das Ganze mit. Danach kann man noch ein Podium führen. Und dann würde ich die Sachen von dort mitnehmen. Ich würde auch noch mal Bilder machen, die ich schon zukommen lassen.
Cool, danke.
Wir starten einfach mal, meine Damen und Herren. Schönen guten Morgen. Die, die da sind, sind ja immer die Richtigen. Das gilt auch für unser Podium hier heute, weil sie alle wissen es und merken es und haben es selbst am eigenen Leibe erfahren wahrscheinlich heute Morgen. Der Wintereinbruch hat Leipzig ereilt und durchaus auch unser Podium. Und dementsprechend ist es ein bisschen anders zusammengesetzt, als es ursprünglich geplant war. Mein Name ist Anna Hoff, nicht Daniel Kraft, aber wir beide arbeiten für die Bundeszentrale für politische Bildung in der Pressestelle, Stabstelle Kommunikation, und dementsprechend darf ich jetzt diesen Platz hier heute Morgen einnehmen, weil Herr Kraft noch in der Straßenbahn feststeckt zwischen Hauptbahnhof und Messegelände. Trotzdem und weiterhin, das Ganze betrifft sozusagen auch hier mein Podium. Heike Notnagel sitzt hier zur Linken von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Sie ist die einzige Standhafte hier, die nie, der Stuhl war nie wackelig sozusagen, den ganzen Vormittagsbereich, sondern es war immer klar, du bist da und wirst hier heute über politische Bildung im ländlichen Raum diskutieren. Tom Waurig zu meiner Rechten hat gerade links und rechts am Eingang alle von sich gewiesen, um schnell zu uns durchzustoßen, weil auch er tatsächlich Herausforderungen hatte, hier heute Morgen zu uns zu kommen. Und Lan Böhm, die auch hier heute Morgen vorgesehen war vom Projekt Zusammenhalt durch Teilhabe von der Bundeszentrale für politische Bildung, steckt zwischen Erfurt und Leipzig irgendwo im Schneechaos fest und wird es tatsächlich leider nicht schaffen. Aber wir drei sind hier und wir drei möchten sehr, sehr gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen über politische Bildung im ländlichen Raum und die Frage vor allem, wie erreichen wir die Menschen dort im ländlichen Raum? Was ist denn eigentlich überhaupt der ländliche Raum? Vielleicht können wir damit gleich mal anfangen. Und wie begeistern wir Menschen für Politik, für Demokratie, für die Teilhabe und das Mitmachen an der Gesellschaft? Darum soll es jetzt so die nächsten 30, 45 Minuten gehen. Ich habe sie schon vorgestellt, Heike Notnagel von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Sie ist Referentin für Projektmanagement und auch Prozessmoderatorin und Lehrerin ursprünglich, hast du mir erzählt. Und als allererstes wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir mal ganz kurz grob die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung vorstellen. Was macht ihr? Ist schwierig in einer Minute, aber einfach, dass wir ein bisschen deinen Arbeitskontext kennenlernen, bevor wir in die konkreten Programme oder Projekte einsteigen. Das wäre ganz schön. Also was ist die Aufgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und genau, was machst du vielleicht konkret, noch zwei Sätze zu deinem Arbeitsbereich?
Ja, vielen Dank. Die Aufgabe der Landeszentrale ist ganz spannend in diesen bewegten Zeiten. Wir sind auch gerade wieder dabei, uns nochmal neu auszurichten. Im Kern geht es darum, Menschen zu begeistern, sich für Politik zu interessieren, dass sie Institutionen, Verfahren, Akteure von Politik kennen, dass sie auch lernen, sich in der Demokratie an politischen Prozessen zu beteiligen. Und im Kontext der letzteren Zielstellung gab es seit 2013 an der Landeszentrale für politische Bildung ein Projekt, Das hieß und heißt immer noch Kommune im Dialog. Und da komme ich ins Spiel. Ich bin extra für dieses Projekt an die Landeszentrale gekommen. Ich habe dieses Projekt die letzten zwei Jahre lang geleitet und habe auch selbst in diesem Projekt moderiert. Und im Kern geht es darum, wie der Name schon sagt, Kommune im Dialog, Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung miteinander ins Gespräch zu bringen.
Wie das ganz konkret gelaufen ist, machen wir gleich. Das ist so der kleine Werbeblock, damit wir jetzt zumindest so grob wissen, wer du bist. Dankeschön. Deswegen würde ich ganz gerne als erstes noch Tom Baurich auch einmal sich vorstellen lassen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von der Aktion Zivilcourage und Chefredakteur vom Couragiert-Magazin. Und zwei Sätze dazu vielleicht einmal, vor allem zur Aktion. Was ist das Projekt? Was macht ihr dort? Und was ist auch das Magazin oder wie hängt das miteinander zusammen?
Also die Aktion Zivilcourage gibt es in diesem Jahr seit 20 Jahren. Wir haben als Jugendinitiative angefangen, sitzen in der Sächsischen Schweiz. Damals, also der Ausgangspunkt war sozusagen Neonazi-Kameradschaften, die in der Sächsischen Schweiz also das Treiben verrückt gemacht haben und die NPD, die sozusagen flächendeckend in Kommunalparlamente eingezogen sind. Und der Verein hat eine ganz spannende Entwicklung genommen, von der Jugendinitiative hin zu einem recht professionellen Verein. Wir haben inzwischen 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein ganz breites Themenfeld abdecken von politischer Bildung. Also wir machen sehr viel in Schulklassen, von Gedenkstättenfahrten über Workshops bis hin zur Beratung von kommunalen Verantwortlichen. Also die Städte Heidenau, Freital werden Ihnen sicherlich was sagen. Da sind wir sehr nah dran an den Bürgermeistern, um den sozusagen ein Stück weit auf dem Weg zu begleiten. Und aus dieser Erfahrung, die wir sozusagen in den 20 Jahren Arbeit gesammelt haben, ist auch dieses Couragiert-Magazin entstanden, was wir 2013 ins Leben gerufen haben, weil es bundesweit sozusagen ganz viele von diesen Initiativen gibt, die im Bereich politische Bildung unterwegs sind, Demokratiestärkung machen oder sich gegen Nazis stellen. Und denen wollten wir sozusagen mit diesem Magazin einfach auch eine Plattform geben. Und das Magazin erscheint viermal im Jahr und wir stellen sozusagen hauptsächlich die positiven Geschichten vor. Weil man kennt das, glaube ich, so aus den Tageszeitungen. Die Engagierten kommen da eher nicht so in der Breite vor, wie es vielleicht auch ihnen gerecht werden würde. Und so ist es zu dem Magazin gekommen.
Dankeschön dafür schon mal. Wenn wir über politische Bildung im ländlichen Raum sprechen, finde ich das ganz wichtig, damit wir ja auch alle die gleiche Wirklichkeit haben. Was ist für euch der ländliche Raum? Also wenn ihr auch eure Projekte auch in diesem Kontext formiert und entwickelt, was ist der ländliche Raum? Also sind es schon die Vororte von Leipzig oder ist es quasi, wie definiert ihr das für eure Arbeit?
Ich glaube, das kann man geografisch nicht ganz so gut festlegen. Das sind eher Kriterien. Also wir argumentieren noch oder beschreiben das auch gerne auf die Weise, dass wir Orte haben in Sachsen, die sehr stark von der Infrastruktur abgehängt sind, dass die Bushaltestelle die letzte öffentliche Einrichtung im Ort ist und selbst die auch nicht mehr angefahren wird. Das ist so ein bisschen so der Kernpunkt, diese Entkoppelung von Mobilität in die Stadt zu kommen, sich zu beteiligen, Kultur zu erleben und so weiter.
Wie ist es bei euch?
Ja, ich glaube, also bei uns ist das ähnlich. Man braucht sich auch nur mal die Initiativenlandschaft in Sachsen anschauen. Das ist ja gerade in den großen Städten Dresden, Leipzig, Chemnitz. Also findet man ganz viele Angebote, die auch den Schulen gemacht werden oder die im außerschulischen Bereich gemacht werden. Aber je weiter man sozusagen in die ländlichen Regionen reingeht, umso dünner wird die Dichte an den Initiativen. Und deswegen haben wir uns sozusagen als Verein, also schon durch die Gründungsgeschichte, aber wir hatten auch über die Jahre immer mal wieder Anfragen aus Dresden, in Dresden irgendwas zu machen, aber haben uns halt bewusst dagegen entschieden und sind bewusst in Pirna geblieben und in den ganzen Kommunen drumherum, weil dort ist einfach auch der Bedarf da. Und ich glaube, es ist manchmal auch schwierig, wenn sozusagen Initiativen, die in diesen Städten verortet sind, dann in diese ländlichen Regionen gehen und versuchen dort ihre Arbeit zu machen, weil das ist, also ländlicher Raum ist schon nochmal spezieller, also das fängt irgendwie an bei der Sprache, die man in den Kommunen spricht, also da wird man schon kritisch angeschaut, wenn man irgendwie aus Dresden kommt und da einen anderen
Einschlag hat sozusagen.
Genau. Okay. Und da ist es auf jeden Fall schwierig, da irgendwie an die Leute ranzukommen und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man sich im ländlichen Raum verortet und dort auch bleibt, um dort sozusagen Angebote zu schaffen.
Aber dann, da sind wir ja schon sehr konkret. Also wie läuft es denn dann, wenn ihr das, also wie startet ihr das, wenn eure Projekte, wenn du sagst, wenn in, was fängt an bei der Sprache an, wie man die Menschen anspricht und wo geht ihr hin? Wie findet ihr die Leute, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt und wollt? Und wie sieht das ganz konkret aus?
Also unser Hauptthemenfeld ist tatsächlich die politische Bildung. Also da gehen wir viel in Schulen. Also da ist die Ansprache jetzt nicht so schwierig, weil wir haben auch das Glück, dadurch, dass es den Verein schon so lange gibt, ist es nicht mehr so, dass wir bei den Schulen also total viel Werbung machen müssen, sondern die Schulen haben
laden euch ein.
Genau, die laden uns ein, weil sie selber den Bedarf erkannt haben, aber das dauert sozusagen, also das geht nicht von heute auf morgen, sondern das dauert eben irgendwie 15, 20 Jahre, bis man in diese Schulen reinkommt und die also irgendwie das Gespür entwickeln, ich kann die einladen und kann mich auch auf die Professionalität der Angebote verlassen.
Warum dauert das so lang? Also warum 15, 20 Jahre ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Was ist so die Herausforderung, in die Schulen hineinzukommen? Ja,
ich glaube, es ist hauptsächlich das Vertrauen und dass also die Lehrerinnen und Lehrer auch verstehen, dass es sinnvoll ist, mal jemanden von extern einzuladen und entsprechend auch den Raum im Unterricht zu schaffen. Mhm. Das ist eben, also hört man ja ganz oft als Argument, wir haben keine Zeit, weil der Stundenplan so eng gestrickt ist. Und dann, also alles, was sozusagen außerhalb der schulischen Bildung ist, ist es schon so, dass wir versuchen, in den kleineren Kommunen die Vereine vor Ort zu stärken, okay, anstatt sozusagen selber in die Kommunen zu gehen. Ja. Also wir suchen uns Kooperationspartner, das kann irgendwie der Heimatverein sein, aber damit die vor Ort sozusagen die Anbieter sind und nicht wir. Also manchmal ist es schon, selbst wenn man von Pirna nach Bad Schandau geht, ist das schon manchmal schwierig und deswegen sucht man sich lieber vor Ort irgendwelche Leute. Hat ja auch den Vorteil, dass man nicht immer selber wieder hinfahren muss, sondern man versucht eben Strukturen, die es gibt, mit Know-how zu unterstützen.
Und wie ist es bei euch? Geht ihr auch in die Schulen? Mit die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, seid ihr auch in der Schule? Also ist das für euch auch ein Ankerpunkt, wo ihr sozusagen startet?
Jein. Also ursprünglich war das Projekt so angedacht und aufgestellt, in Kommune zu agieren, da ist natürlich Schule auch dabei. Das heißt also, wenn es kontroverse Diskussionsprozesse gibt, kann auch Schule nachfragen als Teilnehmer oder als Bestandteil von Kommune, von Gemeinschaft. Explizit, deswegen habe ich jetzt Jein gesagt, explizit ist es so, dass wir jetzt gerade ein neues Projekt aufstellen, Schule im Dialog. Das wird zum Ende des aktuell laufenden Schuljahres an den Start gehen und hat im Grunde ähnlich wie Kommune im Dialog zur Aufgabe, Dialogprozesse vor Ort zu kontroversen Themen, weil das brauchen wir ganz dringend, Kontroversität in der Diskussion, in der sachlichen Diskussion, einfach auch einzuüben und auch Schule als Bestandteil von Kommune auch ein Stück weit zu stärken.
Okay. Jetzt hast du gerade ja gesagt, Heike, wir sind auch, oder ländlicher Raum ist da, wo der einzige öffentliche Raum die Bushaltestelle ist. Wie bekommt man dann die Kommune in den Dialog? Also wie seid ihr da konkret vorgegangen, dass ihr tatsächlich die einzelnen Akteure, Akteurinnen in der Kommune in einen Dialog gebracht habt?
Das war weniger unserer Aktivität geschuldet als der Dinge, die passieren, eigentlich im besten Sinne aller Sinne, dass eine Situation entsteht, wo Menschen sich politisieren, wo sie sehr engagiert sind, und das war einfach in der Zeit, als sehr viele Menschen aus der ganzen Welt in Deutschland Asyl gesucht haben, es darum ging, die Menschen unterzubringen, und dort kam es natürlich zu sehr kontroversen Diskussionen in den Kommunen, wie und ob diese Menschen hier bei uns untergebracht werden. Und das ist natürlich ein Zustand, der hat zum einen Erschrecken hervorgerufen, auf der anderen Seite ist es für die politische Bildung eine sehr dankbare Situation, dass wir wirklich dort ganz konkret Learning by Doing, wie funktionieren unsere Institutionen, wie sind die Verfahren, wie kann ich mich beteiligen, wie kann ich mich informieren. Also wo wir sehr stark klassisch in der politischen Bildung angelangt sind. Also im Grunde ist unser Projekt nicht angebotsorientiert, sondern nachfrageorientiert.
Und dann habt ihr quasi sogenannte klassische Bürgerversammlungen abgehalten. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Und die sind, wer hat eingeladen, wer ist sozusagen gekommen, wie ist das ganz konkret abgelaufen? Habt ihr als Sächsische Landeszentrale eingeladen oder die Kommune, oder wer hat die Menschen angesprochen und zusammengebracht quasi?
Also eingeladen hat immer die Kommune, das ist auch ganz wichtig. Unsere Unterstützungsleistung lag nicht darin, Bürgerversammlungen zu organisieren, sondern die Durchführung der Bürgerversammlung zu unterstützen. Und zwar unterstützen in der Weise, dass wir zum einen moderiert haben, und Unterstützung in der Weise, dass wir die kommunalen Akteure, Politiker, Verwaltung vor Ort unterstützt haben. Wie kann man so eine Bürgerversammlung vorbereiten? Wie kann man, auf was muss man achten? Ich mache es mal konkret. Einige Bürgermeister haben die Erfahrung gemacht, dass sie bei der Einrichtung von Asylbewerberheimen schon die Idee hatten, die Bürger zu informieren, einzuladen und sich dann vorn hingestellt haben und versucht haben, alle Fragen zu beantworten. Dort haben sie in aller Regelweise nicht immer alle Fragen beantworten konnten, auch sehr viel Prügel eingesteckt. Und wir haben dann einfach in der Vorbereitung gefragt, wen kann man hier noch mit einbeziehen? Mhm. Ist die Polizei vor Ort? Mhm. Kann man jemand hinzugewinnen? Kann man den Betreiber einladen? Also Leute, die ganz viel Sachinformationen mitbringen. Mhm. Und dass die Menschen darüber auch lernen, die Bürgerinnen und Bürger darüber lernen, okay, das ist der vor Ort, an den kann ich mich wenden. Dort sitzt der in der Verwaltung. Okay. Es gibt sogar einen Integrationsbeauftragten in der Stadt.
Kommune auch sichtbar zu machen, mehr oder weniger. Ne? Also wer sind meine Akteure, wie kann ich die ansprechen und so weiter. Und wie ist es dann, also welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Ich stelle mir das vor, weiß nicht, wie viele Leute sind da zusammengekommen? 100 Leute in einer Halle, Bürgerversammlung zum Thema Asylbewerberheime. Wollen wir eins eröffnen oder nicht? Und wie?
War unterschiedlich. Also wir hatten 20, wir hatten aber auch 300. Okay. Wichtig auch dort, also wir haben jetzt nicht nur die Einladenden unterstützt und beraten, sondern haben auch die Bürger in eine Situation gebracht, wo sie gewissermaßen auch die Notwendigkeit gesehen haben, wertschätzend miteinander umzugehen. Okay. Ganz konkret, wir haben schon darauf geachtet, wie sitzen die Leute? Sitzen die in festgeschraubten Stuhlreihen hintereinander? Kann jemand in der letzten Reihe sozusagen pöbeln? Mhm. Das ist eher hinderlich. Also wir haben dafür gesorgt, dass die Menschen sich anschauen können. Und das kann man auch mit 200 Menschen machen, dass man den Raum so einräumt, entweder im Quadrat oder im Kreis, die Stuhlreihen hintereinander, sodass jeder immer einen gegenüber hat und immer einen anschauen muss, wenn er spricht. Also das ist sozusagen ein Instrument gewesen, um wirklich auch Wertschätzung, Sachlichkeit ein Stück zu befördern.
Das Wertschätzung, was du jetzt mehrmals gesagt hast, ist ein zentrales Thema auch bei diesem Projekt gewesen. Wertschätzung, ist das ein zentrales Thema gewesen?
Unbedingt. Also es klingt jetzt alles ganz locker und ganz leicht. Wir sind durch sehr viele tiefe Täler gegangen in der Zeit. Ich habe noch nie in so einer Dichte so viel Geringschätzung gegenüber Menschen und Politikern unseres Landes erlebt wie in dieser Zeit.
Okay. Inwiefern haben die das innerhalb dieser Versammlung geäußert oder auch in der Vorbereitung auf die Versammlung schon? Oder?
Ja, also Wortmeldungen während der Versammlung. Okay. Das ist ja auch ein Stück weit durch die Medien gegangen. Das war ja auch ein Stück weit bekannt und das ist natürlich in so einer Versammlung, in so einer Bürgerversammlung zum Teil auch in einer sehr hohen Dichte passiert. Mhm. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch nicht in allererster Linie Boshaftigkeit von Grund her, dass die Menschen so agiert haben, dass man wirklich über solche Diskussionsrunden die Menschen in eine Situation bringt, zu lernen, dass man sich auch anders über und mit Menschen unterhalten kann.
Und wie ist es euch gelungen? Also gerade, ich gehe davon aus, dass gerade natürlich auch Ängste und Vorurteile massiv eine Rolle gespielt haben bei diesen Versammlungen. Und wie ist es euch beziehungsweise dann auch den Moderatorinnen und Moderatoren gelungen, das aufzufangen und im besten Fall vielleicht auch in eine positive Richtung zu wenden, dass alle da rausgehen konnten und das Gefühl hatten, okay, wir können jetzt, haben jetzt verstanden, worum es geht und können jetzt damit umgehen oder damit leben, wenn das dieses Heim gebaut wird oder eröffnet wird. Wie ist es, was sind eure Erfahrungen oder was waren die Rezepte quasi, diese Versammlungen positiv durchzuführen?
Also positive Effekte waren, dass die Veranstaltungen überhaupt durchgeführt worden sind, dass es die Informationen gab, dass es wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein ganz hohes Defizit daran besteht an Informationen, an Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern, dass einfach vieles gar nicht gewusst wurde. Das ist ein Beitrag, um die Diskussionskultur auf alle Fälle zu befördern. Eine klare Zielorientierung von Veranstaltungen. Also ich kann natürlich in 90 Minuten Bürgerversammlungen nicht die ganze Welt diskutieren und auch nicht die ganze Welt retten. Das heißt, auch ein Stück zu fokussieren, worüber reden wir jetzt, was ist das Thema, auch die Bürgerinnen und Bürger anhalten, sich auch daran zu halten. Und da hat es auch spannende Eigendynamiken gegeben, dass die Leute, die wissen wollten, warum wird das Heim jetzt hier eingerichtet und wie wird es eingerichtet, die hatten dann keine Lust mehr, sich über Waffenexporte zu unterhalten. Also die haben auch ein Stück weit selbst Sorge dafür getragen, dass die Regeln der Diskussion eingehalten wurden.
Also klare Regeln ist dann sozusagen.
Klare Regeln, unbedingt. Zielorientierung, klare Regeln, Face-to-Face-Gesprächssituationen.
Tom Bauerich, wie ist das bei euch, wenn du hast gerade auch gesagt, ihr arbeitet mit den Strukturen vor Ort, die Schulen waren das eine Thema, die anderen sind aber Vereine, Vereinstrukturen vor Ort. Warum ist es auch bekannt, dass durchaus auch ja gerade in Vereinstrukturen im ländlichen Raum, auch gerade in Sachsen, auch eher extreme Strömungen eine Rolle spielen? Wie geht ihr damit um oder wie fangt ihr das auf? Wie begegnet ihr den Menschen, dass ihr mit denen ins Gespräch kommt, dass ihr da auch vielleicht Ängste, Vorurteile abbauen könnt, ganz konkret? Was sind da eure Mechanismen und eure Methoden?
Naja, ich glaube, es geht gar nicht so unbedingt darum, sich intensiv mit diesen extremen Strömungen auseinanderzusetzen, sondern wir haben eigentlich schon seit Jahren den Ansatz, dass wir versuchen, sozusagen ein positives Gegenbild zu schaffen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, die Vereine in den Kommunen zu stärken, damit man sozusagen also eine aktive Bürgergesellschaft hat, die sozusagen von selber aufsteht und von selber was auf die Beine stellt. Und es gibt ja eine große Zahl an Engagierten in den ganzen Gemeinden und in den ganzen Städten. Nur manchmal fehlt also zum einen die Zeit und zum anderen auch das Know-how. Also das fängt an von, wie mache ich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, okay, oder wo bekomme ich Gelder her für irgendwelche Aktionen, die ich machen will. Und den Verein sozusagen das an die Hand zu geben, ist, glaube ich, also der entscheidende Schritt, um diese aktive Bürgergesellschaft zu schaffen in den Kommunen. Und dann braucht man sich sozusagen auch nicht unbedingt mit diesen extremen Strömungen auseinandersetzen oder diese direkte Konfrontation suchen, weil, also ich glaube, es ist sinnvoller, die Aktiven vor Ort einfach zu stärken und zu unterstützen, als sich an den Extremen abzuarbeiten.
Und ist es denn so, dass tatsächlich überall aktive Leute sind und sie nur nicht unbedingt sichtbar sind, weil das öffentliche Bild ja durchaus oft anders gezeichnet wird? Du sagst es schon, deswegen ist euer Magazin ja so wichtig, dass das mal ein Gegenbild darstellt. Aber sind überall Strukturen vor Ort, mit denen an denen man andocken kann?
Naja, also ich glaube, in Sportverein oder eine Feuerwehr gibt es auf jeden Fall in jeder Kommune oder fast in jeder, und selbst bei der kann man andocken. Also jetzt ist Lahn Böhm nicht da, aber sie ist ja sozusagen auch die Vertreterin, genau, von Zusammenhalt durch Teilhabe, wo es ja also genau darum geht. Man hat sich sozusagen vor vielen Jahren entschieden, explizit mit Demokratiearbeit in die Sportvereine, in die, mhm, Feuerwehren zu gehen, in die Diakonie, zum DAK, in die AWO. Also weil das sozusagen einfach große Verbände sind, wo man einfach auch viele Leute erreichen kann. Und ich glaube, das ist schon auch sinnvoll, mit denen zusammenzuarbeiten und die Feuerwehr zu akquirieren und den Sportverein zu akquirieren und dort irgendwie auch Sensibilität zu schaffen für rechtsextreme Symbole oder für Beteiligungen oder welche Themen auch immer eine Rolle spielen.
Und was treibt die Menschen in den Sportvereinen um? Also was sind deren größte Herausforderungen, wenn die sind aktiv, sie sind engagiert und ne, es gibt die engagierten Leute, und was sind so, also wie, was ist das Ziel sozusagen? Also was ist deren Aufgabe oder was sehen sie als Aufgabe für sich in diesen Vereinen?
Also ich glaube, die Themenfelder sind total breit in diesen Verbänden. Also dadurch, dass die Leute halt auch sehr heterogen sind. Das fängt an von irgendwie Mitgliederakquise, was natürlich gerade in kleineren Kommunen irgendwie eine Rolle spielt. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die sich eben mit extremen Strömungen auseinandersetzen. Ich glaube, da muss man irgendwie einen guten Mittelweg finden und sozusagen alle Themen irgendwie versuchen, ein bisschen aufzufangen. Also wir können das halt explizit bei den Themen Beteiligung oder Extremismus tun. Und dann ist es im besten Fall so, dass man die vielleicht auch an andere Akteure weiterverweisen kann, wenn es beispielsweise um Mitgliederakquise oder was auch immer geht.
Wollte ich gerade sagen, Mitgliederakquise, also es gibt die aktiven Menschen in diesen Vereinen, aber wie sieht es aus? Weil eigentlich ist ja das, ich habe keine konkreten Zahlen jetzt leider, weil ich sehr kurzfristig eingesprungen bin, aber durchaus ist ja die Beteiligung in den Vereinen nicht mehr so groß. Also es ist ja die zentrale Frage auch, wie erreichen wir die Leute? Und es klingt jetzt so, natürlich gibt es die Engagierten und es gibt die Vereine und es gibt die wir stärken können, aber es ist ja genau, eigentlich müssen wir genau die erreichen, die eben nicht in diesen Vereinen sind. Und wie, also das würde ich gerne noch ein bisschen konkreter mir vorstellen können.
Ja, ich meine, man kann ja verschiedene Studien lesen zum Thema bürgerschaftliches Engagement und inwieweit sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewandelt hat und dass es eben nicht mehr so ist, also dass die Leute sich irgendwie festlegen wollen und über Jahre in ein und demselben Verein sind. Also das merken wir auch selber als Verein. Wir haben ungefähr 150 Mitglieder, aber die sind sozusagen über das ganze Bundesgebiet verteilt und gerade wenn es um Themen wie Demokratie oder Extremismus geht, ist es ja auch nicht so, oder ist es schon so, dass die Leute ja auch eintreten, weil sie damit vielleicht irgendwas, also mit ihrer Moral tun wollen oder sozusagen einfach, weil es ihnen wichtig ist und nicht, weil die sich aktiv einbringen wollen. Und was wir merken, oder was wir gemerkt haben in den letzten Jahren, ist auf jeden Fall so, dass sich Leute eher an konkreten Projekten, die eine bestimmte Laufzeit haben, beteiligen wollen, als sich sozusagen über einen längeren Zeitraum an den Verein zu binden. Also dass man sozusagen punktuell Angebote schafft, die für verschiedene Zielgruppen irgendwie relevant sind. Also wir haben ein Projekt, wo es wo wir viel mit Jugendlichen machen, oder wir haben Projekte, wo sich auch die ganze Stadtbevölkerung beteiligen kann, so ein großes interkulturelles Fest. Also ich glaube, da muss man verschiedene Formate irgendwie haben, um verschiedene Leute zu erreichen.
Und wie funktioniert das, dass die Leute sich bei diesem ganzen Stadt, was hast du gerade gesagt, interkulturelles
Fest? Interkulturelles Fest, Marktkulturen heißt das bei uns.
Wo ist das? Wo findet das statt?
Auf dem Pirnaer Marktplatz, in diesem Jahr zum 16. Mal, glaube ich. Das war damals mal, also die NPD hatte eine Demonstration auf dem Pirnaer Markt angemeldet und wir haben damals mit dem Oberbürgermeister zusammen überlegt, was man machen kann, und wir wollten eben nicht so eine klassische Gegendemonstration organisieren, wie es ja oftmals der Fall ist, und haben dann so 4-5 Stände aufgebaut auf dem Markt, wo sich verschiedene Vereine vorgestellt haben, und das hat sich eben über die Jahre erhalten. Inzwischen sind es so ungefähr 50 bis 60 Stände und soll einfach zeigen, also wie breit die Pirnaer Stadtgesellschaft ist, und da beteiligen sich auch ganz viele Leute, also angefangen vom Bühnenaufbau über Helferverpflegung oder die Betreuung der Künstler, die wir über den Tag da haben, und da kommen auch immer ganz verschiedene Leute, an die man so gar nicht denken würde in seinem...
Und wie kommt das? Also was ist das Geheimnis? Warum engagieren sich? Weil das so ein cooles Fest ist? Weil da so eine coole Musik gespielt wird? Gibt es gutes Essen? Oder also was ist so? Oder ist einfach gute Stimmung? Also
ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, und natürlich auch diese positive Vision, die wir halt aussenden. Also wir sagen eben nicht, wir sind irgendwie gegen irgendwas, sondern versuchen mit den Pirnaern zusammen gemeinsam in eine Richtung zu laufen und zu sagen, wir wollen irgendwie demokratische Mitbestimmung oder wollen eine aktive Stadtgesellschaft, und ich glaube, das zieht Leute mehr an, als immer zu sagen, wir sind irgendwie gegen Nazis, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, aber in dem Kontext immer mitschwingt.
Heike, mich würde nochmal interessieren, gerade bei diesen Bürgerversammlungen, hast du festgestellt, dass Menschen anders reingegangen sind in diese Bürgerversammlung, als sie wieder rausgekommen sind? Also, dass sie tatsächlich, dass ein Umdenkungsprozess stattgefunden hat durch die Transparenzmachung der Strukturen, durch das Verstehen vielleicht der Hintergründe des Vorhabens oder so, dass sozusagen wirklich Vorurteile und Ängste dadurch ganz klar ersichtlich abgebaut werden konnten? Also kennst du da Beispiele oder bist du mit Leuten ins Gespräch gekommen, wo du das feststellen konntest? Oder die Moderatorinnen und Moderatoren?
Also 100% abschließen kann man das, glaube ich, immer nicht ganz einschätzen, aber wie du das schon ansprichst, es gibt so Indikatoren, woran man das festmachen kann. Also wir haben im letzten Jahr gerade Veranstaltungen dann in der Regel schon so geplant, dass wir am Ende regelrecht 20 Minuten Zeit schon eingeplant haben, weil wir die Beobachtung hatten, dass die Menschen nach der Veranstaltung untereinander nochmal ins Gespräch gekommen sind. Also sowohl untereinander, wo man auch vorher im offenen Plenum die Beobachtung hatte, dass es konträre Meinungen sind, die da aufeinander geprallt sind, die dann nochmal das Face-to-Face-Gespräch im Nachgang der Veranstaltung gesucht haben, bis hin, dass auch nochmal Bürgerinnen und Bürger hingegangen sind zu den Akteuren, die wir eingeladen hatten, die sogenannten Sachakteure, dort nochmal das Gespräch gesucht haben. Das ist ein Indikator. Eine Kommune hatten wir eine ganze Weile lang unterstützt. Dort haben wir das Phänomen beobachten können, dass nach diesen Informationsveranstaltungen Bürger sich gemeldet haben, Handwerksbetriebe, und gesagt haben, wir können hier unterstützen. Und das war einfach ein gutes Bild dahingehend, also was natürlich auch das Engagement der Zivilgesellschaft betrifft, das auch zu nutzen. Ja, wir werden sicher nicht jeden erreicht haben, was ich auch gerne mir noch stärker gewünscht hätte, aber das ist im Grunde auch wirklich ein Wunsch, der nicht realisierbar war in der kurzen Zeit, dass gerade bei den Stadtverwaltungen, bei den Bürgermeistern ein Stück mehr Nachhaltigkeit entstanden wäre im Sinne von, dass sie auch zukünftig darauf achten, stärker Transparenz herzustellen zu bestimmten Prozessen.
Ja, das wäre meine Frage. Also ist.
Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit, ich sage mal, die temporäre Gewaltenteilung der Politik. Also das politische Geschäft ist relativ kurzlebig, schnelllebig. Da braucht es einfach mehr und öfter Wiederholung, um da diese Nachhaltigkeit herzustellen. Also an einigen Stellen, an einigen Kommunen fallen mir Beispiele ein, ist das ganz gut gelungen, da ist es auch gut reflektiert worden, aber nicht bei allen. Also das war dann eher so der berühmte Feuerwehreinsatz.
Und was ist denn deiner Meinung nach tatsächlich die Gründe? Kurzlebigkeit ist das eine, hast du schon gesagt, aber grundsätzlich auch, wenn festgestellt wird, auch durch dieses Projekt, durch diese Bürgerversammlung, dass es einen Mehrwert schaffen kann und das Verständnis innerhalb einer Kommune dadurch generiert werden kann und die Menschen sich irgendwie mehr beteiligt fühlen, warum wird es dann nicht tatsächlich implementiert und wird als Teil des kommunalen Handelns verstanden? Ist es ja durchaus, wenn es einen Mehrwert schafft, ist es ja sehr schwer zu verstehen, warum es nicht kontinuierlich Bestandteil der Politik
ist. Es ist ja sehr vielschichtig und sehr komplex. Also treffen verschiedene Momente aufeinander, wo ich unterm Strich sage, das sind Indikatoren, dass was gelungen. Aber das ist meine Sicht von außen, eine sehr professionelle Sicht. Die einzelnen Akteure erleben für sich immer nur die Segmente. Und von daher ist es einfach zum Teil dann wirklich zu kurz, um da die Nachhaltigkeit wirklich sicherzustellen, weil der Alltag relativ schnell auch wieder eintritt. Aber ich denke schon, dass bei vielen sich was bewegt hat im Kopf. Also das durchaus. Und auch nachhaltig. Also das merke ich einfach daran, wir haben Kommunen, die fragen auch wieder an, dass wir mit ihnen gemeinsam eine Veranstaltung machen, oder aber auch Kommunen, die wo das wirklich, also gerade weit ab in Richtung Polen, wo es sehr ländlich zugeht, haben wir 2-3 Kommunen gehabt, wo ich heute noch beobachte, dass sie im Grunde die Dinge mitgenommen haben und fortführen. Und das finde ich einfach klasse.
Und nur ganz kurz, die Dinge mitgenommen haben, ist das Transparenz schaffen, Strukturen aufzeigen,
Face-to-Face, Kommunikationsmöglichkeiten schaffen.
Okay. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau. Du hast gesagt, Tom, dass es euer Ansatz ist, auch mit dem Verein eben positive Beispiele oder einen Gegenpol zu schaffen, immer gegen dieses Negativdenken und gegen diese Problematisierung. Dennoch gehe ich davon aus, dass auch eure Projekte auch immer wieder mal Anfeindungen gegenüber ausgesetzt sind oder auch gerade die Akteure, die sich in den Vereinen engagieren, durchaus auch immer wieder Kritik dafür einstecken müssen, dass sie sich engagieren. Wie ist dem zu begegnen? Also wie ist deiner Meinung nach ein guter Umgang mit massiver Ablehnung des Engagements auch für eine offene Gesellschaft dem entgegenzustehen? Wie sollte man dem begegnen, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, wir haben das, also in Anführungsstrichen, das große Glück, dass wir gar nicht so viel mit direkten Anfeindungen zu tun haben, dadurch, also dass unsere Arbeit eben hauptsächlich im Hintergrund stattfindet. Also wenn wir in Schulen sind, gibt es also kaum Leute, die davon jetzt irgendwie im Vorfeld mitbekommen. Oder wenn wir mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern oder mit Landräten sprechen, dann passiert das im geschützten Raum. Was passiert, sind natürlich irgendwie Anfeindungen in den sozialen Netzwerken. Da sind wir eigentlich, also haben wir sozusagen den Weg eingeschlagen, dass wir eigentlich versuchen, auf alle Kommentare zu reagieren, außer sie sind sozusagen irgendwie im, also außerhalb des Grundgesetzes. Die werden dann auch gelöscht. Ansonsten, also versuchen wir wirklich mit allen ins Gespräch zu kommen, laden die auch regelmäßig ein. Also wenn es sozusagen irgendwelche Anfeindungen in den sozialen Netzwerken gibt oder irgendwelche Unterstellungen gegenüber unserer Arbeit, also sagen wir immer, kommt gerne vorbei und wir stellen euch das gerne vor, um den Leuten vielleicht auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und ich glaube also, dass die Anfeindungen tatsächlich zu Zeiten, wo die NPD noch aktiver und stärker war, tatsächlich größer waren. Also zumindest haben wir das so wahrgenommen. Also wir hatten regelmäßig irgendwelche Vertreter von Kameradschaften bei irgendwelchen Veranstaltungen vor der Tür stehen. Da muss man denen halt erklären, Hausrecht, und für euch ist hier heute irgendwie Schluss.
Und das wird akzeptiert? Also das?
Naja, das muss man denen dann so vehement rüberbringen, dass die das schon verstehen.
Alles klar.
Ja,
Ja, und dann, also wie gesagt, ansonsten Anfeindungen, also wie gesagt, wir haben wenig damit zu tun, aber ansonsten merkt man gerade in dem Turner und in der Sächsischen Schweiz, dass die Polizei da auch sehr offen ist. Also wir haben natürlich mit anderen Vereinen zu tun, und wenn es da irgendwelche Anfeindungen gibt, dann sagen wir immer, wendet euch an die Polizei, und die sind da auf jeden Fall auch sehr hinterher. Also das ist ein enger Partner auch in unserer Arbeit schon seit vielen Jahren. Also die Polizei, auch der Verfassungsschutz und die Sozialarbeit. Wir haben regelmäßige Runden, die, glaube ich, ein bisschen auch einmalig sind in Deutschland. Also wir kommen regelmäßig zusammen und tauschen uns sozusagen über die verschiedenen Lagebilder aus, die Polizei hat, die der Verfassungsschutz hat und die wir haben aus der Arbeit in Schulen. Und so kann man sozusagen auch gemeinsam überlegen, was man irgendwie in die Wege leiten muss, um da also sinnvoll was dagegen zu tun.
Das finde ich sehr spannend, weil das natürlich auch dann nochmal für euch die Gesamtlage transparent macht. Und hat sich da das Bild in den letzten Jahren verändert in eine positiv dynamische Sicht im Sinne von gesellschaftlichem Zusammenhalt, mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt, oder hat sich das tatsächlich eher verschärft, dass sich die Situation, die politische Situation und die Herausforderung für die einzelnen Akteure, die da bei euch am Tisch sitzen, verschärft?
Ja, ich glaube, also die Herausforderungen sind auf jeden Fall komplexer geworden. Okay. Also das geht bei der politischen Bildung los, also das werdet ihr selber kennen. Also dass die politische Bildung ja aktuell bei vielen Leuten auch so ein bisschen dieses Stigma hat von irgendwie, man will Leute umerziehen. Also ich glaube, man muss da irgendwie viel mehr erklären. Und man muss vielleicht auch ein bisschen, also muss auf jeden Fall überlegen, ob man neue Formate installiert. Und ich glaube, was viele Akteure manchmal vergessen, ist die eigene Arbeit zu hinterfragen. Also es gibt so viele Initiativen in Deutschland und man macht an vielen Stellen auch seit Jahren schon immer das Gleiche. Aber ich glaube, die Herausforderungen sind eben größer geworden und man muss einfach auch auf die eigene Arbeit schauen und versuchen, die an Stellen, wo es geht, auch zu evaluieren oder zu schauen, irgendwie macht das Sinn, was wir machen, wie kommt das bei den Schülern an, und nicht sozusagen immer mit so einer Missionarshaltung da ranzugehen.
Dankeschön an dieser Stelle. Ich würde sehr gerne Ihnen die Möglichkeit geben, wenn Sie Interesse haben, an die ein oder andere Frage zu stellen an die beiden auf meinem Podium, meine beiden Gesprächspartnerinnen und Partner. Gibt es welche? Haben Sie gerne. Willst du nach vorne kommen einmal? Das wäre total nett.
Ja, Esther ist mein Name. Und meine Frage ist, also ich kenne zwar die Antwort in Teilen, aber ich würde trotzdem mal ursächlich die Frage stellen, was ist eigentlich das Problem? Weil, also womit kämpfen die Menschen da? Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, in Ostwestfalen-Lippe. Ist halt im Westen, und sind auch Flüchtlinge gekommen und man hat die herzlich aufgenommen. Man hat zwar noch nie Schwarze vorher gesehen, aber man fand das spannend. Man fand das spannend und nicht irgendwie bedrohlich. Warum ist das im Osten anders? Und wie denken die Menschen? Ja, auch das ja, die Anfeindungen, das, also warum? Einfach mal ganz naiv.
Ich glaube, da nur um das das Bild etwas zu erweitern an dieser Stelle. Es gibt natürlich auch Kommunen im Westen, die durchaus auch eben diese Herausforderungen haben. Aber ich glaube, das Problem, was angesprochen wurde, und das ist ja durchaus auch virulent und sichtbar, dass irgendwie schon gerade in Ostdeutschland die Herausforderungen und auch die Ängste besonders groß sind. Habt ihr eine Antwort auf das Warum?
Eine, in einem Satz.
Eine kurze, schnelle, zutreffende Antwort, ja. Es gibt ganz offensichtlich in Sachsen ein Phänomen, was wir, oder in Ostdeutschland ein anderes Phänomen als in anderen Regionen. Da kann man nochmal einen ganzen Tag füllen. Wir haben ja den Sachsen-Monitor, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, dass die sächsische Landesregierung ist vor 2 Jahren hingegangen und hat gesagt, wir wollen mal die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger in Sachsen mit dem politischen System, mit der politischen Ordnung, mit der Regierung einfach mal erfragen. Und dort wurde konstatiert, auch Widersprüche, sehr viel Widersprüchliches. Also zum einen, dass die meisten Menschen die demokratische Grundordnung gut finden, aber sie wollen sich nicht beteiligen. Also sozusagen, sie wollen nicht unbedingt in eine Partei, sie wollen nicht unbedingt in einen Verein. Weitere Daten wurden erhoben in Bezug auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ein sehr hoher Wert, der dort entstanden ist. Da entstehen wieder ganz viele neue Fragen. Also ich habe letztens eine Politikwissenschaftlerin gehört, die hat gesagt, viele Gruppen sind gar nicht erfragt worden. Also zum Beispiel gibt es auch eine erhebliche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, war die Aussage der Politikprofessorin gegenüber Westdeutschen. Also ganz spannende Fragen, die da aufgehen. Ursachen dafür, da sind im Moment ganz viele daran, das zu analysieren. Ich selbst habe da jetzt keine wissenschaftliche Expertise dazu, aber meine Beobachtungen und das, was ich so gelesen habe, es ist zum einen die Wahrnehmung verloren zu haben, also Stichwort Transformationsverlierer, dass man sich im Osten nicht genug wertgeschätzt fühlt. Es hat auch nicht unbedingt was mit Bildungsferne oder Armut generell zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun mit Sicherheit. Man will Sicherheit, man will seinen Status quo. Also vielen Menschen geht es ja gut hier in Sachsen, die auch ihren Status quo einfach sichern wollen. Also die Kette ist unendlich, die man hier anbringen kann. Ich selbst lebe auch in einer glücklichen Ost-West-Beziehung und kriege auch immer ganz viele Fragen gestellt, warum ist das hier so?
Angst und Unsicherheit sind, glaube ich, zentrale Elemente in diesem Kontext. Ne? Tom, hast du eine Antwort auf das, warum ist das so hier?
Naja, also ich glaube, also was Heike schon gesagt hat, dieses Ost-West-Thema ist, also spielt tatsächlich eine große Rolle. Man merkt das auch daran, also die sächsische Staatsregierung oder gerade auch die Gleichstellungsministerin hat sich, also zu ihrem Themenfeld gehört auch das Thema Integration und die ist auch sehr viel unterwegs in Sachsen und spricht auch sehr viel mit diesen berühmten älteren Männern, die ihr dann immer wieder sagen, integrieren Sie doch erstmal uns, bevor sozusagen Flüchtlinge integriert werden. Also da ist schon eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu spüren. Also was schon mit diesem Gefühl zu tun hat, der ostdeutsche Raum ist so ein bisschen abgekoppelt, also was irgendwie bei Rente und allem Möglichen anfängt. Also ich glaube, das sind schon so zentrale Themen, über die man oder was man auch versäumt hat, glaube ich, intensiv zu diskutieren.
Und tragt ihr dem denn dann jetzt Rechnung, diese Erkenntnis tatsächlich, dass diese Abgeschlagenheit, dieses wir sind die Verlierer, dieses Gefühl der vielleicht auch der Scham, sich irgendwie anders zu sein oder so. Also diese ist das, was jetzt in eure Projekte tatsächlich Einfluss erhält oder was irgendwie?
Also eher weniger, aber ich glaube, also die Zivilgesellschaft kann auch nicht alles lösen. Also da muss man auf jeden Fall auch mit der Politik zusammenarbeiten. Da ist, glaube ich, auch die Politik selber gefordert, also über diese Themen zu sprechen oder sozusagen von Landesseite im Bund da irgendwas zu bewegen. Also ich glaube, das muss irgendwie eine Symbiose sein aus Politik und Zivilgesellschaft. Also man muss einen engen Austausch miteinander haben, um irgendwie Themen anzugehen. Also wir können ganz viele Projekte machen, aber wenn dann, also an so Stellen wie Rente oder was auch immer, also da haben wir einfach sozusagen keinen Einfluss drauf.
Na klar.
Da können wir nur mit der Politik ins Gespräch kommen und also vielleicht Impulse geben, wo irgendwie Themen sein könnten, aber dann, also die konkrete Lösung liegt dann nicht bei uns.
Absolut. Ich finde da diese Bürgerversammlung nochmal ganz spannend, weil ist da das Thema auch aufgeploppt im Sinne von, bevor ihr die integriert, integriert erstmal uns und lasst uns erstmal irgendwie ankommen quasi in der Bundesrepublik. Also waren das Themen, die da auch diskutiert wurden, die so hochgekocht sind?
Also zum Teil ja. Also dahingehend, dass Bürgerinnen und Bürger halt schon geäußert haben, erstmal wir, also uns geht es jetzt hier auch nicht gut. Also das war natürlich dann wieder irgendwie ein Sozialstatus, der dort geäußert worden ist. Aber ich will einfach nochmal über diese Bürgerversammlung auch ein Stück dahin zu der Frage, wie kann man jenseits von Landes- und Bundespolitik, wo ich dem Tom grundsätzlich absolut recht gebe, solche alternativen, sage ich jetzt mal, Bildungsformate schaffen, ist natürlich auch Wertschätzung zu vermitteln. Also dass sozusagen die Themen, die die Menschen haben, dass sie einbringen. Also dass wir nicht von vornherein sagen, wir sind jetzt hier die Landeszentrale für politische Bildung auf dem Berg in der Landeshauptstadt Dresden und legen fest, welche Themen ihr da draußen braucht, sondern dass wir die Themen, die die Menschen haben, reinnehmen und sozusagen mit diesen Themen arbeiten und mit den Menschen über diese Themen in Diskussion kommen. Das ist auch eine Form von Wertschätzung der Bedarfe der Menschen.
Mhm. Gibt es noch Fragen hier vorne? Darf ich Sie auch bitten einmal, damit wir Sie alle verstehen?
Ja, ich heiße Ermin Heinz. Ich komme aus dem äußersten Westen, also ich wohne an der niederländischen Grenze. Aus der Ferne betrachtet habe ich das Gefühl, es geht hier nicht um Ängste, es geht eher um Wut, die einige haben. Und meine Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen Menschen, die nach der Wende geboren sind in dieser Szene und Menschen, die davor geboren sind und in das alte System noch hineingewachsen sind? Weil ich nehme an, die haben eine völlig andere Erziehung genossen und das hat ja auch Folgen.
Danke für die Frage.
Ich würde mal versuchen, ich würde mich mal eine andere Antwort versuchen. Ich komme ja ein Stück weit auch aus dem Bildungsbereich und habe da auch ein Stück einen Blick drauf. Also grundständig kann man annehmen, dass das vom Alter her ein Stück weit, also dass die Jüngeren sozusagen davon, von dem Phänomen, was wir gerade beschrieben haben, nicht betroffen sind. Das beobachte ich leider nicht mit vollster Zufriedenheit, dieses Phänomen, weil das hat was mit Sozialisierung zu tun, das hat was mit Reproduktion eigener Bildungserfahrungen zu tun, das hat ganz viel damit zu tun, was wird im Elternhaus diskutiert. Und insofern, das ist noch ein Aspekt, den ich vorhin außen vor gelassen habe, bei der Frage, warum tickt der Osten so? Ich glaube auch, dass die politische Bildung in den letzten 25, 30 Jahren im Osten sehr zurückhaltend gefahren worden ist. Jetzt nicht nur, was die personelle Ressourcenlage betrifft, sondern auch, was der Wille dahinter und was der Bedarf dahinter ist. Also das ist Politik. Politische Bildung war nach den Erfahrungen der DDR-Zeit eher ein Full-Bad-Thema. Also manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, ich mache irgendein dreckiges Geschäft, wenn ich mich der politischen Bildung widme. Das ist sozusagen in weiten Teilen die Grundkenntnisse über die Verfahren und Strukturen des Miteinanderlebens, dass das nicht klar vermittelt worden ist, dass es auch gar nicht bekannt ist und dass auch eine bestimmte Beteiligungskultur, und das erlebe ich im Westen ganz anders, im Westen der Republik, also wie fit die Leute sind, jetzt nicht sprachlich hochtheoretisch und toll, das muss auch nicht sein, aber die wissen sich zu helfen, die wissen, an wen sie sich wenden, wie die Dinge funktionieren und wie kann ich meine Interessen durchsetzen. Und das ist hier relativ unterbelichtet und das wird natürlich auch von Generation zu Generation ein Stück weitergegeben. Und wer die Presse verfolgt in Sachsen um die politische Bildung, was die schulische politische Bildung betrifft, war es hier lange Jahre sehr schlecht bestellt und da ist auch noch ist ein bisschen Licht am Horizont, aber da braucht es noch eine ganze Menge.
Ja, also gerade weil Sie also so die ältere Bevölkerung angesprochen haben und das, was Heike sagt, also dass sich das über Generationen weiterträgt, also wir merken das sehr intensiv. Inzwischen geht das sogar in Kitas los, wo sie irgendwie kleine Kinder haben, die Hakenkreuze schmieren. Also da merkt man auf jeden Fall, dass diese Generationen also da irgendwie reinspielen oder Schüler, die irgendwie aufstehen und sagen, der Holocaust ist Quatsch oder wir haben keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Also das merken sie schon in den Schulen. Aber ich glaube, das ist nicht so groß in der Öffentlichkeit, wie es eben dann irgendwelche Pegida-Demonstrationen sind. Und deswegen nimmt man da das vielleicht auch ein bisschen anders wahr, als es dann wirklich in der Realität wirklich ist.
Und wie muss man dem begegnen, deiner Meinung nach? Also wenn tatsächlich, wie müssten Kita-Erzieherinnen damit umgehen im besten Fall, wenn das Kind da sitzt und Hakenkreuze schmiert? Sind die so gut aufgestellt, dass sie eine Haltung haben und dementsprechend dem entgegenwirken können? Oder was? Wie sind eure Erfahrungen da?
Ja, also den Weg, den wir schon lange gehen, ist, die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu stärken. Also weil wir können nicht jeden Tag in der Schule sein. Also wir können einzelne Workshops machen mit den Schülern zu bestimmten Themen oder sozusagen auch mal Impulse reingeben. Aber ansonsten sind es eben vor allem die Lehrerinnen und Lehrer, die also tagtäglich mit den Schülern zu tun haben. Und deswegen sind wir an denen sehr nah dran und machen mit denen regelmäßig irgendwelche Seminare, auch Weiterbildungen zu ganz verschiedenen Themen, auch zu Themen, also die selber festlegen. Und wir haben seit diesem Jahr auch ein neues Projekt, wo wir eben explizit mit Kitas zusammenarbeiten, weil man den Bedarf da auch seit Jahren schon sieht. Und da ist sozusagen das Gleiche, also Sensibilisierung für diese Themen, weil natürlich also eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in der Kita, der hat natürlich erstmal andere Themen auf dem Schirm als irgendwie Hakenkreuzschmierereien und da gilt es einfach, die dafür zu sensibilisieren, also da ein offenes Auge zu haben und da nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, also was ja alle möglichen Generationen nicht so wirklich spannend finden und deswegen muss man da irgendwie pädagogische Angebote schaffen, um damit umzugehen. Aber das ist, glaube ich, einfach auch ein Prozess. Also dadurch, dass es zumindest für uns ein recht neues Phänomen ist, kann man da sozusagen nur irgendwie schauen, sich mit anderen Leuten zusammentun, sich mit Wissenschaftlern zusammentun und schauen, was gibt's schon für Erfahrungen und wie kann man die sozusagen auf andere Kommunen oder auf andere Einrichtungen abwälzen.
Übertragen, klar. Haben Sie noch Fragen, meine Damen und Herren, hier aus dem Publikum? Das sieht nicht so aus. Wir haben viel gehört über den ländlichen Raum, über die Herausforderungen, über sehr konkrete Projekte. Ich danke sehr Heike Notnagel und Tom Waurich für diese eher spontane Veränderung hier auch. Ich glaube, was klar geworden ist, ist nochmal auch Wertschätzung, Themen sind Themen, Sensibilisierung für auch wirklich die Ängste und Nöte immer wieder über eure Projekte dem Raum zu geben und dem irgendwie Rechnung zu tragen und irgendwie da dran zu bleiben. Eine letzte Frage an euch, weil du das angesprochen hast, Tom, vielleicht, weil da gehe ich noch einmal zurück, weil das wollte ich gerne nicht offen stehen lassen, weil du sagtest, die Politik muss da auch in die Pflicht genommen werden. Vielleicht können wir so schließen. Was ist sozusagen euer Wunsch oder auch Wunsch, nennen wir es mal so weich, an die Akteure, gerade an die politischen Akteure, wie sie sich in diesen ländlichen Räumen und gerade auch in Ostdeutschland aufstellen sollen. Was ist sozusagen eure Bitte, euer Wunsch, eure Forderung an alle Akteure in diesem Kontext, die eine Rolle spielen?
Also die klassische Antwort, die jetzt kommt, ist irgendwie mehr Geld für Initiativen, aber die kommt von mir nicht, also weil ich glaube, also die Initiativenlandschaft ist also gerade geldtechnisch sehr gut ausgestattet. Ich glaube, geht vor allem so um gemeinsame Austauschforen. Also ich glaube, man muss Zivilgesellschaft und Politik noch enger miteinander vernetzen. Was ich aber auch sehr positiv wahrnehme, wir haben jetzt in der neuen Ausgabe des Couragiert-Magazins auch was zum Thema gemacht, inwieweit die Politik den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sucht. Und da nehme ich schon wahr, also dass man versucht, neue Formate zu installieren und da auch mehr, also weil wir über die ländlichen Räume gesprochen haben, auch mehr in die ländlichen Räume zu gehen. Und ich glaube, das ist einfach was, also wo die Politik auch die Zivilgesellschaft so ein Stück weit unterstützen kann. Also wie gesagt, wir können viele Angebote machen, aber die Politik muss auch selbst also vor Ort irgendwie da sein, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Transparenz, da haben wir es wieder.
Ich habe natürlich nochmal einen anderen Fokus als der Tom, weil ich ja sozusagen in einer staatlichen Institution agiere und aus dieser heraus habe ich den Wunsch, dass die Politik auf Landesebene, der Tom hat es schon angesprochen, es sind viele gute Dinge gerade angestoßen worden, dass es wirklich dahin geht, dass das Bewusstsein stärker sich entfaltet, dass soziale und kulturelle Werte in einer Gesellschaft, in einer so hochkomplexen Gesellschaft, im Zeitalter der Globalisierung einen starken Stellenwert haben, auch im Land der Ingenieure.
Vielen Dank. Damit schließen wir. Heike Notnagel, Tom Waurich, toll, dass ihr da wart. Toll, dass ihr euch durch den Schnee gekämpft habt. Danke für Ihr Interesse und Ihr Zuhören und Ihren Input hier heute Vormittag. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Aufenthalt hier auf der Messe. Kommen Sie gut wieder nach Hause, wo auch immer Sie hin müssen. Und kommen Sie vielleicht noch an die Stände der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und der Bundeszentrale für politische Bildung hier im Gang D, Stand 101. Und informieren Sie sich weiter über politische Bildung und über alles, was wir hier tun können. Hat eure Initiative hier auch einen Stand, für die wir noch kurz einen Werbeblock einbauen sollten? Nein, also wir treffen uns gleich am Stand D101 hier in Halle 2 und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.